Liebe Geschwister, gestern Abend hatte ich angekündigt, dass das Thema für diesen Abend Raketenzeitalter lauten sollte. Dazu lese ich sehr wichtige Worte, die der Herr Jesus gesprochen hatte, kurz bevor er für uns alle ans Kreuz gegangen ist. Und zwar, wie es in Matthäus 24 von Vers 29 bis 36 geschrieben steht. Matthäus 24 von Vers 29 bis 36. Da heißt es: Bald aber, nach der Trübsal jener Zeit, werden Sonne und Mond den Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen. Und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt treibt und die Blätter kommen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr das alles sehet, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dieses alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Gleich zu Beginn meines Vortrages muss ich euch, liebe Geschwister und liebe Freunde, eingestehen, dass ich als Laie durchaus nicht in der Lage bin, erschöpfend über so ein Thema zu sprechen wie das Raketenzeitalter. Ich möchte deshalb am Anfang meiner Ausführungen einen Fachmann zu Worte kommen lassen, und zwar einen weltbekannten Mann. Ich habe dieses Zitat aufgeschrieben, weil ich mit der Zeit schon etwas älter werde und vergesslich bin. Der weltbekannte deutsche Raketenforscher Werner von Braun, der sich als Christ und Wissenschaftler einmal mit dem Bezug vom Glauben zur Natur beschäftigte, sagte: Gefährden unsere himmelsstürmenden Weltraumfahrer die Grundfesten des Glaubens? Meine Antwort ist ein entschiedenes Nein. Aber ich glaube, es ist im Zeitalter der Weltraumfahrt dringend nötig geworden, Gott als einen weit größeren und mächtigeren Schöpfer und Herrn anzuerkennen, als ihn viele von uns bisher gesehen haben. Das sind die Worte eines Fachmanns. Liebe Geschwister und liebe Freunde, ich bin sehr bewegt über das, was in den letzten Jahrzehnten unter uns Menschen geschehen ist. Wir alle, auch als Christen, müssen es anerkennen, dass auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet ungeheure Leistungen vollbracht worden sind. Ich glaube, wenn manch einer von uns Alten, von den Urgroßvätern, hier wäre in unserer Mitte, und das alles so sehen würde, der würde ganz schön mit dem Kopf schütteln und würden sagen: Was ist denn bloß da los? Als Christen müssen wir also diesen ungeheuren Fortschritt der Technik und Wissenschaft akzeptieren und anerkennen. Hatte ich doch vor einigen Jahren irgendwo einmal in Deutschland in einer größeren Versammlung gesprochen. Ich hatte auch ein Endzeitthema.
über die Wiederkunft Jesu Christi, da kam ein lieber älterer Bruder auf mich zu, es bleibt mir unvergesslich. Es war nämlich gerade in der Zeit, wo der Mensch das erste Mal seine Füße auf den Mond setzen sollte. Da kommt dieser Mann und sagt, Bruder Wegner, was denkst du? Nun sind Menschen unterwegs zum Mond. Glaubst du, dass es ihnen gelingen wird, auf dem Mond zu landen? Ich habe wahrscheinlich ein Gesicht gemacht, das glich einem Fragezeichen. Er meinte dann, ich glaube das nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott im letzten Moment eingreifen wird und wird sagen, halt bis hierher und nicht weiter. Inzwischen sind aber Menschen schon einige Mal auf dem Mond gewesen und wir müssen sagen, es ist ihnen gelungen. Was dem Menschen heute in dieser letzten Zeit gelingt, ist erstaunlich. Ich muss euch auch eingestehen, ich bin sehr, sehr interessiert in dieser Sache. Schon als kleines Kind hat mich die Astronomie sehr, sehr bewegt. Wenn ich irgendwo ein Buch ergattern konnte über diesem Gebiet, das habe ich mir genommen. Da habe ich mir eine stille Ecke gesucht und dann las ich über diese ungeheuren Weiten, über diese ungeheuren Strecken im Weltraum. Da kann man ja zum Schluss nicht mehr mit Kilometer rechnen, da rechnet man mit Lichtgeschwindigkeit. Was das Licht in einer Sekunde an Strecke zurücklegt, wenn es dann noch weiter geht in die nächsten Sternstraßen und an die Milchstraßensysteme, die fernen Galaxien, wie wir sie haben, dann wird in Lichtjahren gerechnet. Und dann gibt es schon Tausende und Millionen von Lichtjahren. Also was das Licht an Geschwindigkeit in Millionen von Jahren zurücklegt, das sind solche ungeheure Weiten, dass wir Menschen staunend und fassungslos davorstehen. Das alles hat mich sehr, sehr interessiert. Ich glaube sogar, wenn ich nicht gläubig wäre, ich wäre so bewegt von dieser Sache, von dem Fortschritt der Menschen, ich wäre sogar bereit, mich in eine Raumkapsel hineinstecken zu lassen und von mir aus mal auf den Mond oder zu Merkur oder zur Venus oder zu Mars oder gar zum Jupiter schießen zu lassen. Ich weiß, ich würde alt dabei werden, bis ich wieder zurückkäme, aber diese Sache, die interessiert mich so sehr. Und die Menschen auf dem ganzen Erdboden sind tatsächlich so bewegt über das, was der Mensch, der ja ins Bild Gottes hinein geschaffen worden ist, mit seinem Geist zu leisten vermag. Ich persönlich glaube, dass die Fähigkeit des menschlichen Geistes durchaus nicht das Produkt einer zufälligen Entwicklung ist. In dem Moment, wo der Mensch seine Wahl getroffen hat, sich entschieden hat für seinen Weg, ich meine, als er da nach dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegriffen hatte, da waren ja zwei Bäume inmitten des Garten Edens, ein Baum des Lebens, aber das hat ihn nicht so sehr bewegt, den Menschen. Er wurde vom Satan dazu angetrieben, mehr nach Wissen zu trachten. Der Mensch sollte wissen, was gut und böse ist. Der Mensch hat nun Erkenntnisse. Er besitzt Wissen über Gutes und über Böses. Innerhalb der gesamten Menschheit können wir sehen, dass das Streben oder dass Offenbarungsformen über Gutes da sind. Ich denke an Jesus Christus. Die Offenbarung, die höchste Offenbarung des Guten. Ich denke aber auch an den kommenden Weltherrscher, an den Antichristen. Das ist die Offenbarung des Bösen. Und innerhalb dieser beiden Personen bewegt sich die Menschheit. Der Mensch hat in seinem Geiste ungeheure Fähigkeiten entwickelt, darüber wir unbedingt staunen müssen.
Vielleicht darf ich noch auf eine Begebenheit hinweisen. Ein in der Welt sehr bekannter Mann, Dr. Martin Luther King, hat diese ganze wissenschaftliche und technische Entwicklung mit Entfremden und Bedauern in seinem Herzen gesehen. So grandios das auch ist, tat es ihm doch weh in seinem Herzen, weil dieser Mann sich sagte, hier werden ungeheure Mengen von Geld, geradezu Milliarden werden da investiert für eigennützige politische Programme. Wenn man dieses Geld, diese Unmenge von Summen den Armen auf der Erde geben würde, mit diesem Geld könnte Millionen von Menschen geholfen werden, die in tiefster Armut stehen. Aus diesem Grunde hat er sich entschlossen, als dann wieder so ein Projekt auf den Mond gestartet werden sollte, mit einer kleinen Gruppe von Demonstranten dahin zu gehen, und weil er einen bekannten Namen hatte, sagte er sich, er wird dort demonstrieren für den Frieden und wird gegen diese ungeheure Vergeudung sein. Nun sind aber in jenem Tage dort, ich glaube, etwa 1 Million Menschen da gewesen, als diese Rakete abgeschossen werden sollte. Es war ja ein Weltwunder. Viele Leute wollten also dieses ungeheure Schauspiel sehen, wenn diese riesige Saturn-Rakete gezündet werden sollte und mit einem ungeheurer Kraft, wie man es in Pferdestärke gar nicht mehr messen kann, von der Erde losheben würde und hineinjagen in die Atmosphäre, in die Stratosphäre und dann ins All hinaus. So war also Dr. Martin Luther King mit seiner Gruppe dahin geeilt. Und als er diese ungeheuren Mengen sah, und als der Augenblick kommen sollte, wo die Rakete gezündet wurde, da ist er plötzlich ein stolzer Amerikaner geworden, hat ganz vergessen, warum er eigentlich hergekommen war. Und als die Rakete losgezündet worden ist, da fühlte er sich als stolzer Amerikaner, also was seine Nation doch nicht da alles geleistet hat. Ob es nicht noch mehrfach so wird in der letzten Zeit, dass uns der Fortschritt, die Technik so in den Bann schlagen wird, dass wir andere Dinge, die uns die Bibel voraussagt, einfach übersehen. Es ist also von größter Wichtigkeit. Ich verstehe den Mann, ich will ihm also nichts Schlechtes nachreden, wo das zweite Mal eine Rakete losgelassen wurde mit Astronauten zum Mond. Ja, da habe sogar ich es fertiggebracht, irgendwo hinzugehen, zu Geschwistern, von denen ich wusste, dass sie einen Fernsehapparat haben. Ich habe keinen zu Hause. Wie gesagt, einmal will ich also ferngucken. Das möchte ich mir auch ansehen. Also wir sind in eine interessante Zeit hineingetreten, ich habe es mit meinem Thema schon angekündigt, ins Raketenzeitalter. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass dieses Zeitalter, in dem wir leben, eine Bedeutung auch für uns Gotteskinder hat. Hier wird also es fertiggebracht, der Mensch bringt es fertig, die Gesetze der Schwerkraft, das Magnetfeld der Erde zu verlassen, die Gesetze aufzulösen und dahin wegzugehen und in den Weltraum hineinzudringen. Ich glaube nicht, als Gott den Menschen geschaffen hat, dass er ihm den Auftrag gegeben hat, die Erde zu verlassen und zum Mond zu fliegen oder zum Mars. Es gibt ja nun schon Projekte, der Mars ist angepeilt, sogar der weit entfernte Jupiter. Wollen wir uns doch erinnern als Gläubige, wo Gott dem Menschen genau die Grenzen gezeigt hat, in denen er sich bewegen soll.
als Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hatte, da segnete er ihn und sprach zu ihm, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Vom Mond, vom Mars, von der Venus, vom Jupiter hat er nichts gesagt. Das steht auch noch im Obadja, hat ja nur ein Kapitel, im 4. Vers, so ein interessantes Wort. Und wenn du gleich wie ein Adler in die Höhe führest und machtest dein Nest in den Sternen, so will ich dich doch von dort herunterholen. Man denkt da nicht mal an die Weltraumstationen in der Atmosphäre, ganz weit von der Erde hinweg. Es hat ja ein Wettrüsten stattgefunden und uns Erdbewohnern wird es immer unwohler hier auf dieser Erde, weil der Mensch hineindringt in den Weltraum und keiner kann sich ausdenken, wenn dort Vernichtungswaffen gelagert würden und von dort her auf einen beliebigen Punkt auf die Erde niedergelassen werden könnte, welch eine Katastrophe, welch eine Vernichtung das Ganze geben könnte. Trotz diesem Fortschritt haben wir alle das Gefühl und das Empfinden, solche ungeheure Kräfte in den Händen dieses zweifelhaften Menschen, das kann sehr, sehr gefährlich werden. Hatte doch ein Zuhörer zu mir einmal gesagt, ja, aber Herr Wegner, Sie vergessen die Vernunft des Menschen. Oh, oh. Die Vernunft in den vergangenen Jahrhunderten, die Vernunft des Menschen ist ihre Beweise sehr, sehr schuldig geblieben. Und vor Jahren hat man noch gesagt, ja, das atomare Gleichgewicht. Du, da redet heute kaum noch jemand davon. Die Menschheit ist mit ihrem eigenen Fortschritt sehr, sehr gefährdet. Und erinnere ich mich an die Worte eines Philosophen, der gesagt hat, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht los. Uns wird bange hier auf dieser Erde, wohin das alles noch gehen soll. Aber eins möchte ich gleich hinzufügen. Nicht nur der Teufel hat sein Raketenzeitalter hier auf dieser Erde und fasziniert den Menschen und nimmt seinen Geist in Beschlag. Es gibt auch ein Raketenzeitalter des lebendigen Gottes. Auch das steht in der Bibel. Lob und Dank. Und wir als Gläubige, wir sollten uns nicht erschrecken lassen, nicht so gefangen nehmen lassen von dem, was hier auf dieser Erde steht. Im Einleitungswort, in dem Wort habe ich gelesen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. In großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen. Und sie werden sammeln seine Auserwählten auf dem ganzen weiten Erdenrund. Und sie werden entrückt werden lassen, wird dem Herrn entgegen in der Luft. Es war sogar an einem evangelischen Kirchentag. Da hat ein gläubiger Theologe mutig von der wunderbaren Erwartung der Gemeinde Jesu Christi gesprochen. Da trat anschließend ein liberaler Theologe auf und sagte, ja, mein Vorredner hat da etwas von seinem frommen Fantasiegebilde von einer Entrückung gesprochen. Ja, wie sollten das vor sich gehen? Wie sollten das geschehen? Wir mit unserem Gewicht hier, mit unserem spezifischen Gewicht, die wir an die Erde kleben, wie sollen wir plötzlich da hochgehoben werden und da irgendwo in den Wolken verschwinden? Dummes Gerede. Schon dem Menschen ist es ja gelungen, das Gesetz der Schwerkraft zu durchstoßen. Dann soll es Gott, unser Schöpfer, nicht können. Nein, das wissen wir als Gläubige auch, dass wir nicht so entrückt werden. Aber bei der Wiederkunft Jesu wird der Heilige Geist in wunderbare Aktion treten. Da wird unser vergänglicher Leib verwandelt werden in einem Nu, in einen unvergänglichen Herrlichkeitsleib. Und dann werden wir, Lob und Dank, dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Und ich scheue mich das durchaus nicht, einer ungläubigen Welt frei und offen zu verkündigen, dass Jesus bald wiederkommen wird und uns zu sich zu holen. Vorausgesetzt, wir sind verwandlungsfähig. Und das sind wir nur, wenn wir Jesus in unser Leben angenommen haben. Wenn ich eine klare Bekehrung zu Jesus Christus gehabt habe. Ich will jedem ganz deutlich und ausdrücklich sagen heute Abend, wenn du nicht Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bleibst du zurück in der antichristlichen Ära. Dann kommen die Zornschalen Gottes. Sie werden dich treffen mit der gesamten Menschheit. Aber wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du sein Eigentum bist, dann kommt er, der große Himmelsmagnet. Und jeder, der vom Magnet angezogen werden, nicht Holz und Stroh, aber Eisen und Stahl, wird vom Magnet angezogen werden. Jawohl, das sagen wir laut raus, Jesus Christus kommt wieder. Er lässt uns nicht mit hineingezogen werden in dieses schreckliche Verderben, in den Selbstmord der Menschheit. Jawohl, das sage ich ganz mutig, in den Selbstmord der Menschheit. Armageddon heißt im letzten Grunde nichts anderes, als dass die Menschheit sich selber zerfleischt. Da kommen sie von Ost und West, von allen Völkern, kommen sie zusammen und werden dort vernichtet werden, weil es eine wiedergöttliche Regierung und ein wiedergöttlicher Krieg sein wird. Aber Auserwählte werden dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Dass wir heute fähige Leute haben, die am Fernsehapparat und am Radio mit fragwürdigen Gaben und Fähigkeiten an der Arbeit sind, also Massensuggestion betreiben, brauche ich euch nicht erklären. In unserem Lande hat man vor einigen Zeit, ich denke etwa ein oder zwei Jahre ist es her, einem Juden Gelegenheit gegeben, über den Rundfunk, über das Fernsehen seine Künste zum Besten bringen zu lassen. Er hat solche suggestive Kräfte entwickelt, dieser Herr Uri Gellert. Er hat mit seinem Willen, mit geistigen Kräften Bestecke wie Gabel und Löffel verbogen. Und Leute, die dieser Sendung zugeschaut haben, haben festgestellt, dass nachher in ihren Schubläden in der Küche Löffel und Gabel verbogen gewesen sind. Die Menschheit ist in eine Zeit, in eine Ära hineingetreten, wo sie von einer Welle, von einem Geist gefasst wird. Nur eine Gruppe von Menschen hat noch so viel innere persönliche Kraft und sagt nein, die Leute, die mit Jesus ins Reine gekommen sind. Der Sog, der wird so gewaltig werden, wer Jesus in seinem Leben nicht hat, wird von dieser gesamten Macht hingerissen werden. In dem Land, von dem ich herkomme, ich befürchte, dass es eine sehr traurige Rolle in der Zukunft spielen wird. Es tut mir sehr, sehr weh, wenn ich unsere Jugend sehe, wie sie von der Sexwelle erfasst worden ist, wie sie von der Drogenwelle erfasst worden ist. Wie jetzt zurzeit die okkulte Welle über die jungen Menschen rast, aber nicht nur über Junge, auch über Ältere. Der Mensch heute in seinem ganzen seelischen Empfinden, in seinem geistigen Denken, wird von Kräften erschüttert und bewegt werden. Vorbereitungszeit für den kommenden starken Mann. Und es ist erschreckend sehen zu müssen, wie wenig Menschen das da sind, die in einem Glauben an den lebendigen Gott stehen und sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ich weiß um eine andere Hoffnung, meine lebendige Hoffnung, Jesus kommt wieder. Nun, wenn ich darüber jetzt pauschal gesprochen habe, über das Raketenzeitalter des Teufels, über das Raketenzeitalter unseres Gottes, über den Plan Jesu Christi, die Seinen, seine Auserwählten herauszuholen, vielleicht in allerletzter Stunde, bevor die Vernichtung über alle Juden und über alle Gläubigen gehen soll und der Herr Jesus die Seinen errettet.
dann will ich jetzt noch ausgiebig über die eine wichtige Frage sprechen. Was ist nötig, um dabei zu sein? Wie kann ich verwandlungsfähig gemacht werden für jene Augenblicke, wenn der Herr Jesus kommt? Ich will ausdrücklich betonen, das sind für mich keine fromme Fantastereien. Und mir geht es nicht um diese Wahrheiten, um irgendwie Geld von den frommen Leuten zu machen. Mir geht es nicht darum, um irgendeine neue Sekte zu gründen. Ich glaube buchstäblich an die Wiederkunft Jesu Christi und an die Verwandlung der Gläubigen, derjenigen, die bereit sind. Aber wie werde ich bereit? Es gibt sehr schöne Lieder in unseren Liederbüchern. Einen Liederdichter schätze ich besonders sehr. Das ist Gerhard Terstegen, der das schöne Lied geschrieben hat, ich bete an die Macht der Liebe. Ein altes, wunderbares Lied. Es geht mir immer zu Herzen. Wenn er in einem Vers singt, in diesem teuren Jesus-Namen, das Vaterherze öffnet sich, ein Brunnen der Liebe, Fried und Freude quillt nun so nah und mildiglich, dann bin ich bewegt. Und in einem Lied hat er geschrieben einen schönen Vers, der lautet, und den möchte ich hier zitieren im Zusammenhang mit der Bereitschaft, wenn Jesus Christus wiederkommt. Der sagt, mache mich einfältig. Versteht bitte, nicht dumm. Als Gotteskinder müssen wir nicht dumm sein. Wenn er sagt, mache mich einfältig, dann heißt das, richte mein Sinnen und Gedanken, mein ganzes Streben auf das eine. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden von dieser ganzen Welt mit ihren Treiben. Sanft und gib mir stillen Frieden, dass ich deine Klarheit sehen kann im Geist und Wahrheit. Und jetzt kommt der Satz. Damit mein Herz überwärts wie ein Adler schwebe und in dir nur lebe. Wo sind diese Leute, die all das Irdische haben können, nehmen können und doch los sind davon? Wo sind die Leute, die all das, was die Erde bietet, haben können, weil sie keine frommen Phantasten sind, die ihren Mann stellen hier auf diese Erde, die keine Feiglinge sind, die vor keiner Wirklichkeit fliehen? Wo sind diese Leute und dennoch überwärts stehen? Dass mein Herz überwärts wie ein Adler schwebe und in dir nur lebe. Ihr dürft mir das glauben, liebe Freunde, ich habe nicht die Theorie irgendeiner Sekte oder Lehre angenommen. Das, was ich sage, sage ich aus tiefer, persönlicher, innerer Überzeugung heraus. Ich habe den Menschen studiert an mir selber und ich betreibe so viel Seelsorge. Ich habe schon in Tausende von Menschenleben, aber nicht nur an die Oberfläche, sondern tief in ihre Gefühls- und in ihre Gedankenwelt, in die Problematik ihrer Seele und ihres Geistes habe ich hineingeschaut. Und was hat mir die Welt gebracht? Was sehe ich da drin? Den Menschen, der den Fortschritt anhimmelt und trotzdem ein armselig gebundenes, schwaches Geschöpf ist, das erlösungsbedürftig ist. Oh, wie sehnt mich danach, überwärts zu leben. Wie will ich jeden Menschen lieben? Wie will ich ihm die einzige Hilfe, die es gibt, wie möchte ich sie ihm bringen? Aber mich von Menschen bestimmen lassen, nicht mehr. Dass mein Herz überwärts wie ein Adler schwebe und in dir nur lebe. Da fällt mir doch ein, noch in der Volksschule, wo ich war, da hatten wir in unserem Schulbuch von einer interessanten Tierfabel gelesen. Vielleicht kennt sie der eine oder andere von euch. Also eine Fabel ist das. Das soll früher einmal in der grauen Vorzeit die gefiederten Freunde zusammengekommen sein, also alles, was Federn hat und fliegen kann. Die sollen zusammengekommen sein und wollten einen König unter sich erwählen. Und derjenige Vogel sollte der König über die gefiederten Freunde sein, der am höchsten fliegen konnte.
Ich weiß nicht, ob es damals schon einen Startschuss gegeben hat oder ob ein Hahn gekräht hat oder ob ein Elefant getrompetet hat. Ich weiß nicht, wie das da losging. Auf alle Fälle auf Kommando flogen dann alle gefiederten Freunde hoch. Und ihr könnt euch ja denken, die Hühner kamen nicht allzu hoch, die kamen nur über den Zaun. Und daher habe ich also den Begriff geprägt, das sind die Hühnerchristen. Das sind Christen, die marschieren tüchtig vorwärts, aber wenn ein kleines Hindernis kommt, nur ein kleiner Zaun, ja, da kommen sie vielleicht noch drüber. Aber ein höherer Berg, da wird es schon schwierig. Na, da sahen wir die Tauben, die haben es höher geschafft. Und die Schwalben, die kamen ziemlich hoch. Die Falken, die kamen noch höher. Es gibt Falkenchristen, Schwalbenchristen, Hühnerchristen. Aber dann gab es zum Schluss noch einen einzigen. Und das war der Adler. Er war von unten nur noch als ein winziger Punkt war er zu sehen. Und wenn man ihm zugeschaut hat, ich schilder das jetzt, diese Fabel, etwas in meinen Worten, dann ist es nicht so trocken und so langweilig. Und da war er nur noch als kleiner Punkt zu sehen und immer noch ging es höher. Aber da wurde dann die Luft auch dünner und da ließen auch seine Kräfte nach. Und dann macht er noch ein, zwei schwere Schläge und dann zieht er die Flügel ein und fängt an zu sinken. Und in dem Moment, wo er an höchster Stelle ist, hüpft aus seinem Gefieder ein Zaunkönig heraus und flattert ganz mächtig mit seinen Flügeln und schafft tatsächlich noch einen oder einen halben Meter über den Adler. Und deshalb hat der Zaunkönig den Namen Zaunkönig. Ich wäre wohl ein Hühnerchrist geblieben oder ein Spatzenchrist, der auch ein Hausdach noch schafft. Aber da kam Jesus, der Adler, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, die Flügel des Adlers, Jesu Christi. Er hat mich in seinen Gefieder hochgenommen. Er zieht mich heraus aus diesen niederen Bereichen des menschlichen Lebens, dass mein Herz überwärts wie ein Adler schwebe und in dir nur lebe. Lebst du in Jesus? Kennst du das Geheimnis des Glaubens, in Christus zu sein? Wie hatte doch ein Evangelist bei uns einmal gesagt, nur Entrückte werden entrückt. Vielleicht kannst du empfinden, wie heute Abend Gottes Liebe, Gottes Geist an deinem Herzen zieht. Du sollst mitmachen im Raketenzeitalter Gottes und nicht des Teufels. Du sollst nach oben gezogen werden. In ihm leben und in ihm weben. Wie gewaltig, wie herrlich ist das doch. Aber da muss Gott durch Buße und wahre Umkehr uns in Verbindung mit Jesus Christus bringen. Und wir warten auf den Startschuss des Himmels, auf die Stimme der Posaune. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden wir verwandelt werden, sagte ich, in einem Nu und dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Willst du teilhaben am Raketenzeitalter Gottes? Bist du bereit, dich von Gott zubereiten zu lassen? Dann musst du jetzt dein Leben mit diesem Jesus in Verbindung bringen. Es gibt einen Augenblick, da ist es zu spät. Ich glaube ganz gewiss, wenn der Augenblick kommt und wo etliche nicht mehr da sein werden von uns, manch einer wird denken, oh, wie schade. Wie gerne wäre ich dabei gewesen. Jetzt muss ich zurückbleiben in dieser schrecklichen Not. Der Heilige Geist bemüht sich sehr, diesen Augenblick, wenn der König, wenn Jesus Christus wiederkommt, uns zu verklären und zu offenbaren. Es gibt viele schöne Lieder davon. Eins lautet, wie wird es sein, wenn der König kommt? Und der Heiland sagt, in jenem Augenblick werden zwei auf einem Bette liegen. Eins wird angenommen, das andere zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, eins geht mit, das andere bleibt zurück. Es ist sehr entscheidend, in welcher Verbindung wir in jenem Augenblick zum Herrn sind. Da wird uns etwas ganz Interessantes
berichtet von John Wesley. Ich weiß nicht, ob ihn alle kennen. Es war in England ein wunderbarer Gottesmann, der so ausgerüstet war mit der Predigtgabe, mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass nicht nur Tausende, sondern Zehntausende Menschen zusammenkamen. Manchmal hat keine Halle, keine Aula mehr ausgereicht. Da mussten die Leute im Freien zusammenkommen, weil ein Geist der Gnade durch diesen Mann gewirkt hat. Da hat es Freiversammlungen gegeben von 40, 60, 70.000 Menschen. Und dieser Wesley war einmal mit seinem Pferd unterwegs zu so einer großen Freiversammlung. Und ihn bewegte so sehr, wie er den Menschen wohl nahe bringen sollte, dass Jesus bald kommt und sie bereit sein müssten. Und da hört er doch, wie er so in Gedanken versunken auf die Versammlungsstätte zureitet oder sieht einen kleinen Hirten mit einer Trompete. Und da kommt ihm ein Gedanke. Er steigt vom Pferd herunter, geht auf diesen kleinen Hirten zu, das war kurz an der Stelle, wo die Versammlung sein sollte, und sagt, wie heißt du? Dann sagt er, Michael. Na, das trifft sich aber ganz gut, dass du Michael heißt. Würdest du mir einen Gefallen tun? Du kriegst natürlich einen Groschen von mir. Ja, was soll ich denn da tun? Siehst du die Bäume da hinten? Diese 5, 6 hohen Bäume. Wenn ich dir sage, dann kletterst du mit deiner Trompete hinein. Aber du lässt dich nicht sehen, du rührst dich nicht. Du kannst von dort aus deine Herde beobachten. In etwa 2 Stunden werden sehr, sehr viele Leute hier kommen. Und du tust gar nichts. Nur wenn ich hinaufrufe, Michael, blas, dann bläst du in deine Trompete hinein. Aber nicht so wie sonst, sondern so kräftig wie du kannst. Ja, sonst habe ich nichts zu tun. Nein, nur ganz schön still zu sein. Und dann kriege ich was dafür. Du bekommst was dafür. Und als so die ersten Leute anfingen zu kommen, da schickte der Wesley diesen Michael da hoch. Und er musste sich gut verstecken hinter den Blättern. Immer mehr Leute kamen. Zigtausend Menschen waren da wieder beieinander. Und Wesley fing an, wieder eine seiner gewaltigen Bußpredigten zu halten. Er sprach und die Herzen der Menschen waren bewegt. Und da sagte er, wie wichtig es doch sei, dass man jetzt eine klare Bekehrung hätte. Wenn Jesus kommt, dann ist es zu spät. Es kommt einfach einmal der Augenblick, wo Gott den Michael blasen lassen wird. Und die Zeit ist nahe herbeigerückt. Liebe Freunde, sagt er, man kann ja nicht wissen, ob nicht der liebe Gott jetzt schon sagt. Da rief er dann die Blätter hinein. Michael, blas! Im nächsten Augenblick hörte man ein fürchterliches Geschmetter da von den Blättern herunter. Und die Zuhörer dachten, der Michael hätte geblasen. Der hatte ja auch. Aber das war erst bloß der kleine Michael. Ganz anders wird es noch, wenn der große Michael, der Erzengel, blasen wird. Und die Leute sind erschrocken und die fielen nieder auf ihre Knie und sagten, Herr, jetzt hat die Posaune geblasen, wir sind nicht bereit, schenk uns doch die Gnade, wir wollen nicht zurückbleiben. Es ging eine gewaltige Bußbewegung durch die Massen dahin durch und dieser Wesley hatte nachher eine ganze Menge Mühe, die Leute wieder zu beruhigen. Er sagte, Gott sei Dank war das nur der kleine Michael. Aber ihr habt gesehen, wie das sein wird, wenn der Michael blasen wird. Wollt ihr Buße tun? Und Tausende haben sich bekehrt an jenem Abend. Ich sagte, Gottes Geist bemüht sich, uns die Situation zu verklären, kundzutun, wie wird es sein, wenn der König kommt. Hast du ein Leben mit Jesus? Bist du bekehrt? Oder übt die vergängliche Welt ihre Macht aus in deinem Leben? Wie sagt uns Johannes, der Jünger des Herrn, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen, denn wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ich glaube, wenn die Posaune blasen wird, dann werden viele den Ruf hören. Sie werden merken, es ist etwas im Gange, es geschieht etwas, weil sie so viel inneres Empfinden haben, den Wirkungen des Geistes gegenüber. Aber das sind die Bindungen, die Hobbys, die Liebhabereien. Hast du schon das schöne Lied gesungen? Nicht soll auf Erden lieber mir werden, als du, herzliebster Jesu mein. Was heißt überwärts, wie ein Adler schwebe? Was heißt denn das? Wenn ich keine Liebhabereien hier auf dieser Erde mehr habe, wenn ich vom Geist der Gnade gezogen werde. Oh, wie sehnt sich mein Herz, liebe Freunde, wenn Jesus kommt, dabei zu sein. Da wurde berichtet von einem Mann, von einem Tourist, oder Touristen haben das gesehen, wie oberhalb der Niagara-Wasserfälle, da bei USA und Kanada, ein Adler auf einem Eisschollen saß und von diesem Eisschollen einen eingefrorenen oder festgefrorenen Fisch gefunden hatte und anfing zu fressen von diesem Fisch. Aber dieser Eisschollen mit dem Fisch und mit dem Adler darauf trieb immer näher dem Wasserfall entgegen. Der Adler sah es wohl, dass die Strömung immer schneller wurde. Er sah auch, wie der Wasserfall näher kam. Er hörte das Rauschen. Aber die Touristen, die das beobachtet hatten, sahen, wie kühn dieser Adler war. Er holte sich noch einen Bissen von diesem eingefrorenen Fisch. Und dann schaute er auf. Das reicht noch einmal. Noch einen Schnabel voll. Und dann blickt er empor. Und jetzt war der Eisschollen in schon ganz schneller Fahrt dem Abfall entgegen. Aber er schaut, es müsste noch ein Bissen missreichen. Und dann nimmt er noch einmal einen Schnabel voll. Und dann breitet er majestätisch die Flügel aus, holt zum Schlage aus, will sich losreißen von diesem Eisschollen. Und dann hört man einen Entsetzensschrei und der Adler wird mit in die Tiefe gezogen. Er war mit seinen Krallen festgefroren an dieser Eisscholle. Hab nicht lieb die Welt, sagte ich vorhin. Liebhabereien, Hobbys, alle die Dinge, wo uns so lieb und wertvoll sind. Alles, was wir mehr lieben als Jesus, ist ein Götze. Ist ein Hindernis, wenn das Raketenzeitalter unseres Gottes kommt. Manch einer wird versuchen, sich im letzten Moment aufzuschwingen. Und es wird zu spät sein. Jetzt muss es da sein, dass mein Herz überwärts wie ein Adler schwebe. Klebst du mit Leidenschaften, mit Süchten an dieser Erde? Gibt's Süchte, gibt's Laster in deinem Leben? Ich möchte dich heute Abend im Namen Jesu bitten, reiß dich los. Fühlst du dich noch gebunden, entreiß dich nur beherzt. Das Lamm hat überwunden, was deine Seele schmerzt. Viele werden nicht bereit sein. Ich möchte zu denen gehören, die bereit sind. Ich will mich nicht erst im letzten Moment loslösen vom Eisschollen dieser Erde, von der Genusssucht. Ich möchte dabei sein. Gott arbeitet heute Abend durch seinen Geist an unseren Herzen. Willst du dich losreißen? Der Heiland hilft dir. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt da bist. Das hast du versprochen. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Ich danke dir für das Wirken deines guten Heiligen Geistes. Ich danke dir für das Raketenzeitalter des Himmels. Wir wissen aber, dass du uns bereiten musst auf jene Stunde. Wir müssen dann verwandlungsfähig sein. Und das können wir nur, wenn wir ein dir hingegebenes Leben haben. Herr, ich bitte dich, wirke du jetzt an den Herzen. Geh an niemand vorüber. Wirke du jetzt an jung und alt. Vertreibe du jede andere Macht, die nicht von dir ist. Herr, du bist jetzt hier. Du hilfst den Menschen, eine rechte Entscheidung zu treffen. Ich danke dir für deine Güte und Liebe. Du stößest niemand von dir. So wie wir sind, so dürfen wir kommen. Amen. Wir halten unsere Häupter genau. Nein, bitte niemand schaut umher. Auch heute Abend möchte ich fragen, ist jemand hier, der zu Jesus kommen will? So wie du bist, so darfst du kommen und wirst gnädig angenommen. Wenn jemand in seinem Herzen empfindet, ich bin noch nicht bereit, ich möchte dabei sein, wenn Jesus kommt. Du kannst dich selber nicht bereiten, aber Jesus kann es.
Ich hab Sehnsucht nach dem Himmel, denn auf Erden, da herrscht noch der Tod. Keine Hoffnung, es ist dunkel, denn die Menschheit
ein Lichtlein sein.